Literatur.
Unsere fleißigen österreichischen Kolleginnen und Kollegen von Literradio waren wieder auf der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse und haben Lesungen aufgenommen und Gespräche geführt. Zwischen den Jahren sind sie bei Radio Dreiklang zu hören, montags bis freitags um 12 Uhr mittags und um 18 Uhr bis zum 6. Januar. Freut euch auf eine interessante und unterhaltsame Stunde.
Bumbatón hispano y latino.
¿Qué pasa?
Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' que esas caderas. Si oigo pim pam pum, yo corro pa' las trincheras. Marco este rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boca y también manda al de tierra. Pa' mi mulata, pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas. Pa' mi princesa, pa' mi guerrera, que se me vengan pa' que esas caderas. Ya siento pum pum, siento pum. Pa' muerde el corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boca y también manda al de tierra. ¡Salud! Desde Puerto Rico a Nueva York.
Herzlich willkommen bei Literradio am Stand der IG Autorinnen, Autoren. Mein Gast ist nun Petra Piuk mit ihrem Debütroman Lucy fliegt, erschienen bei Krämeyer und Scherior in Wien. Herzlich willkommen, schön, dass du gekommen bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau während deines Flugs zwischen Start und Landung eröffnest du das Universum deiner Hauptfigur, der Lucy. Und wir lernen sie mehr oder weniger kennen, in welcher Welt sie eigentlich lebt. Und das macht sie auf eine ziemlich ungenierte Art, wie sie ihr Inneres nach außen dreht. Wie bist du zu dieser Person gekommen? Warum hast du ausgerechnet ihr deinen ersten Roman zugeschrieben?
Also Lucy ist ja eine komplett fiktive Figur, aber es gab ein paar Erlebnisse im realen Leben. Also ich hatte zum Beispiel eine Praktikantin beim Fernsehen, die hat mir erzählt, dass sie ihre Selfies auf Facebook immer löscht, wenn sie innerhalb einer Stunde weniger als 50 Likes haben. Und solche Geschichten haben mich dann einfach fasziniert, wie sehr man sich über die Anzahl der Facebook-Likes und die Anzahl der Facebook-Freunde definieren kann. Und aus diesen Geschichten habe ich mir dann die Figur zusammengepastelt.
Deine Lucy hat ja ein ganz klares Ziel für sich und das verfolgt sie auch konsequent und arbeitet sich daran heran. Nämlich, sie möchte raus aus Floridsdorf und direkt nach Hollywood. Mhm. Und das mit gutem Grund. Und das beschreibst du gleich am Anfang deines Buchs in einer Szene. Und da, um diese möchte ich dich jetzt einmal bitten.
Lucy 23 will in die Welt der Stars. Lucy glaubt daran, dass sie es schaffen wird. Immerhin hat sie es im Gemeindebau schon von der 20er Stiege in die 21er Stiege geschafft, wenn das kein Aufstieg ist. Ich glaube nicht nur, dass ich es schaffen werde, ich weiß, dass ich es schaffen werde und wisst ihr, wieso ich weiß, dass ich es schaffen werde? Weil ich bis jetzt alles geschafft habe, was ich schaffen habe wollen. Ich habe es sogar in Mamas Bauch reingeschafft und das, obwohl der Gummi nicht gerissen ist. Und ich habe es aus dem Brutkasten rausgeschafft, obwohl niemand mehr dran geglaubt hat. Nicht einmal die Mama hat mehr dran geglaubt, genauso wie sie zuerst nicht dran geglaubt hat, dass ich es überhaupt in sie reinschaffen werde. Ich meine, wenn ich sogar das geschafft habe, schaffe ich alles andere mit links. Ich biege nach rechts ab. Vor mir der lange Gang, so schmal, voller Menschen. Schon wieder stehen alle im Weg. Die depperten Tussen da glauben auch, sie sind was Besonderes. Die Anzugmänner stopfen Jacken und Taschen in Ablagefächer, schieben Mini-Trollys unter die Sitze. Die haben mir den Haarspray weggenommen, ausgerechnet. Wo meine Haare nach dem Flug einen Haarspray dringend notwendig. Nicht aufregen, Lucy, dein Herz. Wenigstens haben sie mir die Notfalltropfen nicht und mein Handy. Und hoffentlich haben sie die anderen Taschen genauso durchwühlt. Nach Haarsprays, Deosprays, Bomben. Ob eine Bombe im Flugzeug? Der Mann mit der Baseballkappe schaut zu verdächtig. Sitz 7A. Der hat sicher was vor. Eine Bombe am Flugzeugklo zusammenbauen oder die Flugzeugtür in der Luft öffnen oder das Flugzeug entführen mit mir als Geisel. In Filmen nehmen sie immer die Schönste als Geisel. Vor dem muss ich mich in Acht. Soll ich um Hilfe? Wo ist die Stewardess? Aber was, wenn es nur ein normaler Passagier? Ich kann ja nicht nur, weil einer so komisch schaut, behaupten. Aber wenn er doch... In einem Actionfilm wäre er garantiert derjenige mit der Bombe. Wobei meistens sind es ja die, von denen man nicht annimmt, dass sie es... Also könnte es jeder hier. Der Anzugtyp, der mit der Glatze, ich selbst. Vielleicht hat mir jemand was in meine Tasche. Oh mein Gott, soll ich aussteigen? Noch kann ich aussteigen. Hinter mir so viele. Mach dich nicht lächerlich, Lucy. Das ist kein Actionfilm. Das ist dein persönlicher Happy-End-Film. Vielleicht ist ihm nur schlecht. Vielleicht schaut er deshalb so komisch. Oder vielleicht ist er nervös wegen dem Flug oder mir. Ich lasse mich doch von so einem paranoiden Fan nicht von meinem Ziel. Von keinem lasse ich mich mehr. Das ist ja genau das, was sie alle wollen. Dass ich aufgebe. Aber ich gebe nicht auf. Nicht so kurz vom Ziel. Ich ziehe das durch. Komme, was wolle. Durchatmen. Reihe 10, Reihe 11. Was steht auf der Boarding Card? 14D, noch immer steht 14D. Reihe 12, Reihe 14. Wo ist die Reihe 13? Wo ist die Reihe 13? Es gibt keine Reihe 13. Wieso gibt es keine Reihe 13? Das heißt, dass die Reihe 14 in Wirklichkeit die Reihe 13. Mein Herz, da setze ich mich sicher nicht. Sicher nicht. Jetzt setz dich schon her, sagt die Mama. Ich sage, nein, ich will neben dem Papa sitzen. Dein Papa ist ein versoffener Hurenbock, sagt die Mama. Jetzt setz dich neben den Sigi. Der Sigi ist jetzt dein Papa. Nein, sage ich. Der Sigi sagt... Da ist der Sigi aber traurig. Jetzt sei lieb zum Sigi, sagt die Mama, oder willst, dass das Christkind nicht kommt. Ich setze mich. So ist es brav, Spätzchen, sagt die Mama. Und jetzt sing dem Sigi doch das Lied vor, das ihr im Kindergarten gelernt habt. Ich singe, lasst uns froh und munter sein. Lachen. Immer lachen, dann wird alles gut. Hinsetzen. Die Leute drängen ja alle. Und ich will auf keinen Fall negativ auffallen. 14D. Wieso ausgerechnet Reihe 13? Luft, das haben die sicher mit Absicht. Ganz sicher haben die das mit Absicht. Ich brauche Luft. Schnell auf den Stresspunkt klopfen. War das mit Zeigefinger und Mittelfinger oder mit Mittelfinger und Ringfinger? Egal, einfach klopfen. Zwischen Oberlippe und Nase klopfen. Vielleicht will wer Platz tauschen. Der hinter mir? Nein, die schauen alle her. Nur keine Blöße geben. Durchatmen. Logisch überlegen. Wenn das Flugzeug abstürzt, weil ich in Reihe 14, die ja in Wirklichkeit Reihe 13, dann stürzen ja alle, also ist es egal, wo ich... Fester klopfen, schön fest klopfen, hat dieser Fitnessfreak in der einen Sendung gesagt, sonst wirkt es nicht. Immerhin steht 14 drauf und nicht 13, oder? 14D. Und wenigstens sitze ich am Gang. Anschnallen. Da sind die Überlebenschancen viel größer als am Fenster. Gurt festziehen. Steht alles im Überlebensbuch. Im Flugzeug immer am Gang, bei einem Banküberfall ruhig bleiben, bei einem Penisbruch die Rettung rufen und den Penis kühlen. Steht alles drinnen. Wir werden nicht abstürzen. Denk nicht solche Sachen, Lucy. Nicht daran denken, nicht daran denken, nicht daran. Hollywood. Ich denke an Hollywood. Mein Name auf dem Walk of Fame. Selfies mit den Stars. Die Oscar-Rede. Alles wird gut, wenn ich erst einmal in Hollywood.
Ja, rasant geht's mit der Lucy dann auch noch weiter und auch ständig in ihrer Sprache, die du ihr da zugeordnet hast, die stets unvollständige Sätze spricht. Mhm. Auf jeden Fall ist die Lucy eine sehr interessante Figur und die auch auf ihre ganz eigene Art in den Bann zieht oder auch immer wieder so ein bisschen mit Schrecken einen belegt. Wie ist es dir mit dieser Person gegangen? Du hast ja doch einige Zeit mit ihr verbracht und dich sehr in sie vertieft. Wie ist es dir selber dabei gegangen?
Ja, ich finde das ganz lustig. Es sagen mir ganz viele Leute, dass sie die Figur so unsympathisch finden. Anfangs sehr unsympathisch und dann am Schluss haben sie dann Mitleid mit ihr oder sie bekommen immer mehr Mitleid mit ihr. Manche sind nur genervt von ihr, aber ich finde sie eigentlich sehr sympathisch. Also ich mag die Figur und ich glaube, dass man das auch irgendwie muss als Autorin, weil man verbringt eben doch lange Zeit mit ihr. Und ja, also ich habe mich auch so ihr angenähert. Ich versuche immer beim Schreiben die Anteile der Figur in mir zu finden und schreibe dann aus ihr heraus. Also ich tauche da so richtig in sie ein und schreibe dann und erst beim Überarbeiten trete ich dann wieder raus und schaue mir das Ganze mit einer Distanz an.
Also sympathische Momente habe ich einige erlebt mit Lucy. Es ist so eine kleine Szene, fällt mir da ein, wo sie die Kellnerbrieftasche verliert und dann statt sich zu ärgern, dass das ganze Geld weg ist, dann sich eben denkt, irgendjemand hat womöglich einen Vorteil und kann ein Problem lösen mit dem Geld. Es passieren ja aber auch ständig unangenehme Situationen, die man lieber nicht erleben möchte. Und sie schildert das alles, eigentlich in einem Monolog vom Anfang bis zum Schluss. Und sie springt dann aber immer hin und her zwischen dem, was gerade geschieht im Flieger und was eben in ihrer Jugend, Kindheit, also du lernst dann auch ihr Umfeld kennen. Und genau das Umfeld hat ja auch einiges dazu beigetragen, wie Lucy jetzt einfach ist. Mhm. Machst du die da mit dafür verantwortlich oder möchtest du genau solche Leute, die sich um so, sage ich mal, naive Menschen bewegen, mitverantwortlich?
Ja, also bei ihr sind es, glaube ich, echt so zwei Komponenten, die das gemacht haben, was sie ist. Also das Umfeld ist sicher ein Punkt. Also sie kommt ja aus schwierigen Familienverhältnissen. Der Vater hat die Familie verlassen, als sie 3 war, und die Mutter, und da spielt sicher viel Rolle, hat ihr nie die Anerkennung gegeben, die sie eigentlich so dringend braucht. Und ihr geht es ja eben rein um die Anerkennung und eben nicht um das Geld oder diese Geschichten, sondern sie braucht einfach Anerkennung von außen, und die hat sie, ja, dort wo sie herkommt, einfach nie bekommen.
Auch in der Schule hat sie es ja nicht so wirklich lustig gehabt, da wurde sie verspottet und belächelt. Mhm. Du hast da noch eine weitere Stelle herausgesucht.
Genau, aus ihrer Kindheit.
Aus der Kindheit eben, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann.
Lucy, 23, hatte eine schöne Kindheit. Lucy will so richtig groß und außerdem aus dem Gemeindebau rauskommen. Kommen tut sie sowieso ständig oder auch nicht, aber das kommt erst später. Jetzt kommen ihr erst einmal die Tränen und Kindheitserinnerungen hoch. Es donnert, Mama, bleib bitte da. Die Mama schlüpft in ihre Pumps und sagt, die Mama geht mit der Sabine in die Disco, wenn was ist, Leute nebenan bei der Gabriele, die weiß Bescheid. Nein, Mama, sage ich, es donnert die ganze Zeit. Das Gewitter tut dir nichts, sagt die Mama, der Blitz trifft nur die Kinder, die nicht folgen, und jetzt ab ins Bett. Ich hatte schon eine schöne Kindheit, bis auf ein paar Streitereien, aber die gibt es in jeder Familie, zeigt mir eine Familie, in der es keine Streitereien gibt, aber im Grunde war meine Kindheit super schön. Ich krieche unter die Flanelldecke in Mamas Bett, mache den Fernseher an. Ein Mann wird erstochen, ich schalte um. Eine Frau verkauft einen Mixer, ich schalte um. Eine Bühne, ein Saal voller Menschen in Anzügen und Abendkleidern. Musik. Ich lege die Fernbedienung zur Seite. Der Mann auf der Bühne öffnet ein Kuvert, liest einen Namen vor. Eine Frau im Saal steht auf, sie weint, lacht, küsst die Menschen um sich herum auf die Wange. Draußen donnert es. Ein paar Burschen im Hof grölen immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich. Ich drehe den Ton vom Fernseher lauter. Die Menschen im Saal klatschen, stehen auf. Die Frau geht auf die Bühne, hält den Saum ihres Kleides in die Höhe. Der Mann überreicht der Frau eine goldene Statue. Die Frau hält die Statue in beiden Händen, sie strahlt, bedankt sich bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Sie weint, ich weine auch. Ob ich bei meiner Oscarverleihung auch so heulen? Ich glaube, ein paar Tränen kommen gut. Aber nur ein paar. Oder so richtig, mit Rotz und so. Ob die Tränen von der Gwyneth Paltrow echt? Das muss ich sie unbedingt fragen, wenn ich sie... Natürlich kann ich auf Knopfdruck weinen. Das übe ich vom Spiegel, seit ich 7 bin. Seht ihr, so einfach geht das. Hat jemand ein Taschentuch? Jetzt habe ich die Taschentücher vergessen. Egal. Im Flugzeug werde ich nicht heulen. Ich weine erst bei meiner Oscar-Rede. Oder vor Freude, wenn ich den Flug überstanden. Oder wenn mich Robert Pattinson am Set vor versammelter Filmcrew fragt, ob ich ihn heiraten. Jetzt bleib aber einmal am Boden, Lucy. Jetzt bleib einmal. Ich heule nicht. Nicht einmal dann, wenn er mich wirklich fragt. Du bist schon ein großes Mädchen und große Mädchen weinen nicht. Es sind schon so viele Leute vor mir. Alle sind schon geflogen. Ist ja peinlich genug, dass ich noch nie... Alle sind sie im Sommer ans Meer. Mama, fliegen wir ans Meer, sage ich. Die Mama sagt, was willst du am Meer? Weiß nicht, sage ich. Schwimmen, Sand spielen. Sand hast du in der Sandkiste im Hof, sagt die Mama. Ich sage, da pinkeln die Hunde rein. Und du glaubst, am Strand gibt es keine Hunde, sagt die Mama. Das ist ganz was anderes, sage ich. Bitte, Mama. Die Mama sagt, ich steige sicher nicht in einen Flieger. Dann fahren wir mit dem Auto, sage ich. Mit dem Auto kommen wir nur nach Kroatien, sagt die Mama. Ich sage, dann fahren wir halt nach Kroatien. Dort gibt es nur Felsen, sagt die Mama. Na und, sage ich. Ich habe geglaubt, du willst Sand spielen, sagt die Mama und spannt den Werbesonnenschirm auf der Loggia auf. Sie cremt mich mit Sonnenmilch ein, ich gehe in den Hof hinunter. Ich werde überall hinfliegen, zwischen den Dreharbeiten, auf die Malediven und nach Hawaii. Die Tamara und ich haben uns mit unseren Bikinis und Sonnenbrillen in die Sandkiste, haben uns vorgestellt, wir liegen am Strand, am richtigen Strand, so wie die Strände im Fernsehen. Die Tamara sagt, ich liebe den Strand. Ich auch, sage ich, magst du ins Wasser gehen? Ja, sagt die Tamara und springt auf. Wer zuerst drinnen ist, sagt sie. Wir laufen durch den Hof auf die Wiese, lassen uns vom Rasensprenger anspritzen, rufen, wir sind im Meer, wir sind im Meer, schau, da kommt schon wieder eine Welle. Wir springen über den Wasserstrahl, lachen, kreischen, wickeln uns in Handtücher ein, setzen uns an den Sandkistenrand, spielen mit den Füßen im Sand und machen die Augen zu. Ich werde überall hinfliegen, zu den ganzen Strandpartys und Poolpartys. Ich habe keine Angst vom Fliegen, ich habe keine. Wieso sollte ausgerechnet mein Flugzeug abstürzen? Oh mein Gott, was war das? Es ruckelt, das Flugzeug ruckelt, wir rollen, ruhig bleiben, ruhig. Nicht aufregen, solange wir rollen, ist alles gut, läuft die Kamera, lächeln, winken, Küsschen werfen. Das hätte ich nicht tun sollen, da ist doch keine Kamera, jetzt merkt ihr das doch, Lucy. Atmen, atmen und ausatmen. Ausatmen nicht vergessen, Kiefer lockern, ich bin total locker, die Anschnallzeichen leuchten auf. Bin ich angeschnallt? Gut, festziehen, festziehen, Luft, meine Hände zittern, wieso wirken die Notfalltropfen nicht? Soll ich noch welche? 1, 2, 3, 4, ich schaff das. Das ist das, was ich mein ganzes Leben lang wollte. Ich muss das schaffen. Ich muss. Ich bin die Lucy, 23, und ich werde schon sehr bald den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle bekommen. Merkt euch meinen Namen, Leute, und holt euch ein Autogramm, solange ich noch mit euch rede.
Ja, das ist die Lucy. Und so bleibt sie auch noch im weiteren Verlauf. Sie hat eigentlich ein bisschen ein Problem, oder zum Verhängnis wird ihr, dass sie nicht unterscheiden kann zwischen realer Welt oder dem wirklichen Leben und dem virtuellen Leben. Also sie kann es nicht wirklich auseinanderhalten, was ihr genauso wenig gelingt ist, Leute zu erkennen, die ihr eigentlich eine Chance bieten würden oder solche, die sie im Grunde genommen nur ausnützen. Meinst du, dass das vielleicht so ein generelles Problem ist, dass sich junge Leute in der heutigen Zeit so ein bisschen in den virtuellen Welten verlieren?
Also was ich erlebt habe, ist, dass es ganz viele gibt und eben auch die Lucy, die da keinen Unterschied mehr machen zwischen diesen zwei Welten, zwischen dieser Scheinwelt und der wirklichen. Also das fällt irgendwie so zusammen. Es ist der Schein, die neue Realität, habe ich das Gefühl. Also, und das betrifft sicher die jungen Leute, aber auch nicht nur, glaube ich. Also wenn wir unsere Facebook-Profile anschauen, wir haben ja auch alle unsere Scheinidentitäten mit unseren schönen Urlaubsfotos und unseren Erfolgen und den lachenden Kindern und dem schön angerichteten Essen. Also es postet ja niemand irgendwie das verbrannte Schnitzel oder die schreienden und plärrenden Kinder. Also das, diese Grenzen zwischen Sein und Schein verschwimmen da generell immer mehr, aber klar, bei den Jungen vielleicht noch mehr, weil die damit groß geworden sind.
Gerade mit den Freundschaften tut sie sich ja auch ein bisschen schwer. Sie hat eigentlich nicht wirkliche Freunde, sie wird eher verspottet, nicht ernst genommen und glaubt aber dennoch, dass sie sehr viele Freunde hat, weil sie eben in Facebook recht unterwegs ist. Da hast du eine Stelle, glaube ich, noch zu ihren Freundinnen.
Genau, also sie ist ja, ihr sind die Facebook-Freunde und die Anzahl der Likes wichtiger wie die Freunde im realen Leben. Also und für sie ist das ja egal. Also für sie glaubt, dass sie halt wirkliche Freundinnen hat.
Es ist ein Ersatz irgendwie, ja, habe ich das Gefühl.
Ja. Also sie glaubt ja wirklich, dass sie Freundinnen hat und weiß eben nicht, wer sie wirklich ist. Und darum geht es jetzt in der Szene. Lucy 23 hat viele Freundinnen, zumindest auf Facebook. Ob zu den virtuellen Freundinnen auch reale dazukommen werden? Die Chancen stehen gut. Immerhin steht Lucy mit ein paar Gleichgesinnten vor der Schauspielschule und raucht Kette. Es ist der Tag der Aufnahmeprüfung. Lucy stellt sich als erste der Herausforderung und in den staubigen Lichtkegel einer kleinen Schultheaterbühne. Ich sage, Ich heiße Lucy, bin 22 Jahre alt, schaue aber viel jünger aus. Deshalb sage ich beim Fortgehen immer, dass ich erst 18 bin und ich will unbedingt Schauspielerin werden. Ich wollte schon als Kind Schauspielerin werden. Seit ich die Oscarverleihung zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, will ich Schauspielerin werden. Sie müssen mich einfach aufnehmen, bitte. Wenn du mit solch einer Energie spielst, wie du redest, hast du gute Chancen, sagt der Schauspiellehrer. Stell dir vor, sagt er, du findest Geld auf der Straße und freust dich. Jetzt gleich, frage ich. Ja, jetzt gleich, sagt er. Okay, sage ich, aber wenn ich Geld auf der Straße finden würde, würde ich versuchen, den Besitzer ausfindig zu machen. Der Schauspiellehrer sagt, das ist ja lobenswert, aber jetzt tu mir den Gefallen und freu dich einfach. Okay, sage ich und reiße die Arme in die Höhe, rufe Juhu, Juhu, Juhu. Stopp, sagt der Schauspiellehrer, das ist viel zu künstlich, spiel nicht, sei echt, okay? Okay, sage ich. Sei echt, sei echt, sei echt, ich bin echt. Oder gibt es mich vielleicht nicht? Ich sehe mich ja im Klospiegel. Der Schauspiellehrer sagt, für die nächste Improvisationsübung stell dir jemanden vor, der dich verletzt hat. Alex, du Arschloch, brülle ich, fixt eine Fernsehschlampe. Stopp, sagt der Schauspiellehrer. Nimm dir Zeit, stell dir jemanden vor, der dir richtig wehgetan hat. Zeig uns dein wahres Ich. Das wahre Ich zeigen. Woher soll ich bitte wissen, was mein wahres Ich? Man schaut ja in jedem Spiegel anders aus. Ist mein wahres Ich das da im verdreckten Klospiegel oder das in den Spiegeln der Umkleidekabinen, die so schön dünn machen? Keine Ahnung, was mein wahres Ich. Dabei mache ich eh ständig die Psychotests auf Facebook. Ich bin ich und aus. Ich meine, ich bin die Lucy oder die Lulu oder ist mein wahres Ich die Linda? So ein Schwachsinn. Die Linda kann nicht mein wahres Ich. Wenn die Linda mein wahres Ich wäre, wäre ich ja schön arm dran. Aber genau sowas wollte er sehen. Eine verheulte Szene einer Verliererin.
Die Lucy, das haben wir jetzt auch einmal mitbekommen, heißt ja eigentlich Linda. Mhm. Das spricht ja auch ein bisschen so für ihre zwei Persönlichkeiten. Es spricht dann noch eine weitere Person immer wieder am Beginn eines jeden Kapitels. Da ist immer so ein... so eine kleine Betrachtung von außen, oder so eine Art Kommentar, was wolltest du damit?
Also es waren zwei Sachen, ich habe eigentlich ganz, also die Figur war eben als erstes da und dann in der Plot und in der Form habe ich eigentlich sehr, sehr lange herumgespielt, bis ich die richtige gefunden habe, die für mich richtige gefunden habe und es hat mir immer so eine Außensicht gefehlt. Und dann habe ich eben ja, nach etwas gesucht und bin dann auf diese Form gekommen und da spiele ich ja mit eigentlich mit Doku-Soap-Elementen, weil es spielt ja auch in diesem Genre und ich habe ja, versucht, mit Doku-Soap-Elementen zu spielen und das symbolisiert halt diese Off-Texte, diese Außensicht und die sind halt bissig ironisch und sehen halt diese Geschichte von außen.
Die Lucy, die hat ja im Grunde genommen immer wieder ganz originelle Ideen, wie sie an ihr Ziel gelangen könnte. Eines ist da einmal, sie wird jetzt Stewardess. Wenn sie Stewardess ist, dann fliegt sie und dann lernt sie einen Produzenten kennen und der ist ihr Wegbereiter zu ihrem großen Ziel. Sie macht dafür sogar einen Englischkurs und den absolviert sie auch. Also sie ist jetzt im Grunde genommen, sie hat schon so einen Biss auch, damit sie zu dem kommt, was sie gerne möchte. Sie hat eigentlich die Schule abgebrochen, obwohl die Lehrer ihr gesagt haben, sie könnte womöglich sogar studieren. Es war halt nie jemand da, der irgendwie ihr das ermöglicht hätte. Hast du da auch so ein bisschen eine Kritik an einem mangelhaften Bildungssystem eingebaut?
Ja, also es ist ja schon so, dass Bildung vererbt wird. Und wenn Lucy in anderen Verhältnissen aufgewachsen wäre, dann wäre sie womöglich eine großartige Schauspielerin geworden oder dann wäre das alles viel einfacher. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob jemand den ganzen Tag als Kind vorm Fernseher sitzt oder eben gefördert wird. Und Lucy wurde das nie, aber ja, sie versucht eben jetzt zu kämpfen und sie verrennt sich halt immer und hat zwar diesen Biss und kämpft, aber ja... scheitert halt immer wieder an sich selbst und an ihrer Herkunft eben.
Ein weiteres, sage ich jetzt mal, Missgeschick, das ihr dann auch noch wieder fährt, ist, sie schlittert in gewisser Weise in eine Castingshow hinein, weil eben da auch niemand da ist, der sie irgendwie warnen würde. Was meinst du denn dazu? Was, was an solchen Castingshows liegt oder wer da überhaupt was davon profitiert oder was damit womöglich angerichtet werden kann. Das ist ja auch ein Phänomen, mhm, das derzeit recht verbreitet ist.
Ja, das ist halt auch sowas, dass die Medien immer, dass sie da ein falsches Bild produzieren. Ja? Also es will ja heutzutage jeder berühmt werden und das möglichst schnell. Und den Menschen geht es oft nicht um die Kunst selbst. Also die wollen ja nicht jetzt wirklich, die haben keinen Spaß am Schauspielen oder am Singen oder denen geht es ums Berühmtsein. Und in den Medien, wenn man da schaut, dann wird einem einfach auch diese schöne heile Welt des Ruhms vorgespielt. Also wenn man zum Beispiel Topmodel schaut, dann sieht man ja da die Mädchen, die wohnen in Villen und es wird dieser schöne Modelalltag da präsentiert. Und dann sagt man ihnen zwar so, ja, aber der wahre Modelalltag, der ist hart und dann stecken sie im Zimmer mit Stockbetten. Aber das ist ja wieder nur die scheinbare Härte. Also es Themen wie jetzt sexuelle Übergriffe, Drogen, Panikattacken, Magersucht, die werden ja in diesen Sendungen nicht thematisiert. Und ich glaube, dass deswegen so viele Menschen einfach das erstrebenswert finden, berühmt zu sein.
Also eines ist Lucy auf jeden Fall schon gelungen. Sie spielt die erste große Hauptrolle in deinem Roman. Lucy fliegt und das macht sie ohne jeden Hänger oder ohne irgendwann einmal stecken zu bleiben. Lucy fliegt von Petra Piok, erschienen bei Krämeyer und Scherrier. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Kommen.
Dankeschön.
Y si te acercas te prendo candela. Y si me bailas la pena.
zwischen den Jahren bei Radio Dreieckland Literradio mit Aufnahmen von der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse.
Ja, herzlich willkommen hier in Frankfurt im Städtle, wo es Applewein gibt und Met und ähnliche köstlichen Sachen. Und zu Gast auf der Literradio-Bühne, wie könnte es anders sein, Eva Rossmann. Herzlich willkommen.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Die Nummer 18 hast du mitgebracht.
Ja.
Gut, aber tot. Und wer dich schon kennt, und das sind sehr viele Leute, weiß, dass du auch kulinarisch sehr affin bist und selbst auch Köchin und so weiter und besonders interessiert immer, was es an der Küche gibt. Deswegen habe ich hier heute für uns zum Mittagessen einen kleinen Brocken, so 500 Gramm für die Deutschen, einen halben Kilo für die Österreicher, an Met mitgenommen.
Mhm.
Du hast sofort gesagt, wie ich gesagt habe, isst du das Met? Hast du gesagt, ja?
Ja, also, natürlich. Also ich das neue Buch, da geht es zwar um vegan oder nicht vegan, aber ich bin weder Veganerin noch Vegetarierin, wenn auch eine, die sich schon damit auseinandersetzt und das nicht grundsätzlich für blöd hält.
Also zuerst eröffnen wir das Met.
Aber Met, gebe ich zu, ist eine Frankfurter Spezialität und es schmeckt mir extrem. Wie überhaupt, ich sagen muss, dass man rohes Fleisch oft deutlich lieber ist als verarbeitetes. Da kann ich mir niemand viel anstellen damit.
Und das heißt, ganze für Menge die, die jetzt damit nicht zuschauen können, weil wir ja Fernsehen ohne Bild machen, schaut so ähnlich aus wie Beef Tartar, verschiertes Fleisch mit Gewürzen drinnen. Du hast mir gesagt, das wird geselcht oder gesurt.
Es muss irgendwie sozusagen umgesetzt worden sein. Es ist kein rohes Fleisch. Also braucht wahrscheinlich Salz und Zucker, um es faktisch zu suren, damit das Eiweiß sich umsetzt und nicht mehr roh ist. Aber es ist nicht gekocht, nicht zubereitet. Wie es genau geht, weiß ich nicht. Müssten wir jetzt einmal recherchieren.
Also
schaut's ja aus. Gibt es übrigens in Leipzig auch, auf der Leipziger Buchmesse beim Frühstücksbuffet, ja, wo wir immer sind, gibt es das auch und das ist eine meiner absoluten Lieblingsdinger. Ja, so viel zum Thema Fleisch.
Wir essen die immer gleich weg. Dazu trinkt man vom Steinschaden aus Langenläusern Weißen, Jungen, der zuletzt gemacht wurde. Wir haben leider keine Glas.
Das Leben ist schön, auch auf der Frankfurter Buchmesse. Und vor uns sitzen einige Menschen, die können uns zuschauen, das finde ich ziemlich unfair, gebe ich zu. Aber es gibt
ja für alle
noch ein bisschen was.
Ich weiß nicht, ob ist noch eins da zum Schluss, dann kann man noch eins haben, aber sonst.
Es ist jedenfalls, hast du gesagt, von einem Bauernmarkt.
Das ist vom wichtig. Bauernmarkt, das ist der zufällig heute vor unserem Frühstücksrestaurant eröffnet hat. Und das war sehr angenehm, dass ich nicht aus dem Supermarkt mitnehmen habe müssen.
Dann wird es hoffentlich eben okay sein, weil darum geht es natürlich im neuen Krimi auch, um unseren Umgang mit Tieren und wer was draus macht und was dann wirklich arg ist.
Also du bist nicht nur zum Mettessen jetzt hier auf die Bühne gekommen, sondern du bist hergekommen, weil du Gut, aber tot mitgebracht hast. Erschienen wieder im Folio Verlag und das ist ein Krimi.
Das ist ein
er
Krimi.
Er läuft in der Reihe Krimi. Ist läuft. Aber ein bisschen was wie eine Dokumentation oder Reportage eigentlich auch.
Auch.
Ja.
Naja, okay. Ich habe mich mit dem Thema vegan und nicht vegan beschäftigt und auch mit dem Thema natürlich, wie ist unser Umgang mit Tieren. Und da recherchiere ich wie immer kräftig und du kommst halt drauf, dass alle mit uns versuchen, ihre Geschäfte zu machen. Egal, ob wir jetzt vegan oder nicht vegan leben. Die Lebensmittelindustrie ist dran. Es gibt inzwischen Industrieprodukte im veganen Sektor, wo es dir die Zehennägel aufrollt. Mit so viel Es, wie du sonst konventionell kaum findest. Weil halt Ersatzprodukte noch und nöcher. Es gibt aber natürlich auch hochwertig Biologisches. Das gibt es bei
auch
uns Fleisch oder
sind.
Alles essen ja auch. Muss nicht sein.
Nein, aber diese Es und so diese Ziffern, die da immer draufstehen, naja, Es, das ist dann so Definitionen, wo ja manchmal nichts Schlimmes dahinter steht, mit Natriumsulfat und so weiter. Man versteht es oft nicht.
Das ist schon richtig.
Es gibt teuflische auch. Aber
es ist jedenfalls auf die Art haltbar gemacht.
Mhm.
Und gescheiter ist schon das Prinzip, alles möglichst frisch zu haben und frisch zu essen. Geht sich nicht immer aus, aber als Prinzip ist es das Richtigere und das Gesündere, egal ob dann Fleisch dabei ist
und
oder
da sind
nicht.
Dann weniger Es dabei.
Ja, du bist keine. brauchen tust, gar keinen Haltbarstoff. Es reicht meistens Salz und Zucker, wenn du was ein bisschen länger halten willst, weil das Wasser entzieht. Ne?
Ja.
Also,
ein bisschen Chemie ist schon immer dabei.
Wie heißt das so schön? Das ganze Leben ist Chemie.
Okay.
Genfrei sind wir alle nicht.
Reden wir kurz über das Buch. Kurz deshalb, weil es ist ja ein Krimi und wir wollen die Geschichte ja nicht verraten. Aber wir unterhalten uns sehr gerne über das Thema, das immer dahinter steckt. Mhm. Weil jeder deiner Krimis ja einen gut recherchierten Hintergrund hat und nicht zufällig ein bestimmtes Thema behandelt. Das ist also wieder ein sogenannter Mira Walensky-Krimi. Mira Walensky ist die Journalistin, die Hauptfigur in deinen Romanen.
Hauptfigur ist wichtig, weil Heldin ist ganz falsch, die ist absolut keine Heldin.
Na, die Heldin ist die Wesner, die mit ihr...
Nein, ist auch keine. Also das ist, sie ist tougher, sie ist mehr fürs Abenteuer, das stimmt schon. Und insofern, sie ist wenn dann so eine Art Heldin des Alltags. Ne? Die ist ja selber als sozusagen Flüchtling halt im Jugoslawienkrieg nach Österreich gekommen, illegal damals, ging das noch leichter als heute. Und hat sie halt durchgesetzt und hinaufgearbeitet, hat die österreichische Staatsbürgerschaft inzwischen, nachdem sie ein paar Mal fast abgeschoben werden wäre, und hat inzwischen ein Reinigungsunternehmen, hat es von der illegalen Putzfrau immerhin zur Reinigungsunternehmerin gebracht, und ansonsten ist sie auch munter unterwegs und schaut halt nebenbei noch, was es sonst zu säubern gilt.
Aber die Mira Walensky-Krimis erscheinen seit 1999, glaube ich, wo der erste im Wahlkampf gespielt hat. Mhm. Das hätte man jetzt gut nutzen können für ein weiteres Serial angesichts des Wahlkampfs jetzt.
Ich könnte eine ganze Reihe nur über Wahlkämpfe machen, nicht? Also das würde sich locker ausgehen. Also gerade was sich momentan abspielt und so weiter. Nicht? Ich meine,
ja.
Es wird nahezu
aber du hast darauf verzichtet, den Wahlkampf noch einmal aufleben zu lassen, damit nicht das geflügelte Wort, die Österreicher wählen unendlich lang.
Und sonst tun sie nichts.
Genau. Ja. Da kommt, sondern es ist jedes Mal ein anderes Thema drinnen. Also es war der Wahlkampf da, es war das Essen grundsätzlich, ja, die Lebensmittel da, wo du dann auch stärker eingestiegen bist in die Küche.
So ist es, ja.
Aber nicht in jedem, nicht jeder Krimi-Thema hat dich dazu verführt, nein, dass du dann...
Das lässt sich nicht ausgehen. Also kochen tue ich immer noch, wenn es ausgeht, aber mehr Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Also ich wäre keine Textilproduzentin zum Beispiel, aber wenn ich letztes Jahr einen Krimi geschrieben habe über die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie. Ein Thema, das für mich auch sehr heiß ist und sehr interessant.
Du sitzt jetzt vor einem Plakat, vielleicht weißt du das nicht, Freiheit für die Inhaftierten... Autorinnen und Autoren in der Türkei.
Ich hab's gesehen.
Also auch der Schriftstellerberuf ist nicht ungefährlich in manchen Gegenden.
In manchen
und
Gegenden.
Durchaus ja. Etwas, was man auch ein bisschen reflektieren kann.
Ja, wobei ich immer dazu denke, also so gut wie wir haben selten Leute, also wir in Mitteleuropa, sage ich jetzt, die schreiben. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurückziehen können, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben uns nicht zu arrangieren, sondern wir haben uns einzumischen. Weil es kann sehr schnell anders werden, auch bei uns. Das gab nur keine, wir sind ja viel zu überheblich. Und zuerst müssen wir uns einmischen dort, wo es nicht gut geht. Wir haben unsere Stimme zu erheben und das alles zu tun, was wir beitragen können und Punkt.
Ist das jetzt Eva Rossmann oder ist das... Mira Walensky.
Nein, das ist klar, Eva Rossmann. Mira Walensky ist zwar okay und an sich am richtigen Trip, aber sie ist lange nicht so politisch wie ich. Und sie ist nicht ich einfach. Sie könnte sowas sein wie eine gute Freundin. Aber that's it.
Nein, ist ja eher selten, dass die Figuren, die literarisch erschaffen werden, wirklich die Personen sind, die schreiben. Also das ist ja nicht so oft. Das glauben nur die Leserinnen
immer.
Ja,
so ist es. Man wird verglichen und das ist auch okay.
Also in Wirklichkeit setzen sie die zusammen, wenn man dann zu der Mira die Wesner dazu gibt und die dazu gibt, dann kommen verschiedene Facetten.
Gut,
oder?
Wenn man sagt, ich bin sozusagen die Summe aller Personen, die ich je geschrieben habe, dann finde ich das spannend und das habe ich noch nie gedacht. Aber in gewissem Sinn, wenn man sagt, ich bin die Summe der Personen, die ich geschrieben habe und schreiben werde.
Genau.
Und umgekehrt, dann ist das eigentlich eine ganz schräge Definition, die gefällt mir. Danke, das nehme ich mit von da.
Bitte, gerne geschehen. Gut, aber Tod geht um den Kampf zwischen Veganismus und Fleischessen. Du hast es schon angesprochen, die es ist wichtig, dass die Lebensmittel frisch sind, egal welcher Art sie sind. Das ist das eine, aber hinter all dem steht, wie in den meisten anderen Büchern, immer ein Industriezweig.
So
in
ist
der
es.
Zwischenzeit eben ein sehr großer, auch hinter den vegetarischen
und also veganen, Produkten,
und veganen Produkten. Die Supermärkte steigen schon ein. Das heißt, es werden diese Produkte schon in sehr hohem Maße produziert und die
Vor allem,
müssen dann industriell produziert werden.
Sie haben
werden.
Nichts mehr mit dem zu tun, was ein Teil der Veganer und Veganerinnen hat, nämlich ein hohes ethisches Bewusstsein Tieren gegenüber und unserer Welt gegenüber. Da sind diese Produkte exakt das Falsche. Es gibt aber inzwischen ja nicht die Veganer, sondern verschiedenste Gruppen. Du hast da die Mode-Veganer und auch vor allem Veganerinnen, die finden, ha, da haben wir so ein amerikanisches Model und oder Schauspielerin oder Sängerin, die ist so jung und schön und schlank und erfolgreich und lebt so lang schon vegan. Das muss ich auch probieren. Dann wäre ich vielleicht auch so. Und außerdem kann ich meine Eltern oder sonst wen maximal segieren. Also das ist auch eine Motivation, vegan zu sein. Und das kannst alles, das Weiß und Schwarz gibt's nicht. Das sage ich immer wieder und das ist auch bei diesem Thema so. Du hast nicht die bösen Fleischesser und die guten Veganer und umgekehrt genauso wenig. Es geht immer um die vielen Farben dazwischen. Und das habe ich halt versucht, in diesem Buch wieder halbwegs in ein paar Facetten plastisch zu machen. Mehr kannst du eh nicht tun.
Also der Redner sagt immer, ich verstehe das nicht, Kabarettist in Deutschland.
Ich weiß.
Weil eigentlich
Frank Redner, wirklich gut.
Ja, empfehlenswert. Und Frank oder Hagen?
Frank.
Frank Redner. Er hat jedenfalls, die Fakten liegen ja am Tisch. Wir wissen, dass wir nicht auf die Art und Weise mit der Fleischproduktion ewig weiter tun können, weil wenn alle Leute so essen würden wie wir mit der Menge von Fleisch, ist die Energieumwandlung einfach nicht effizient genug. Weil ja nur von
ja, erzähl das doch mal der deutschen Fleischindustrie.
Aber wenn man das weiß, dass ich nur 10%, ich weiß das jetzt, dass ich nur 10% von der Energie, die es kostet, eine Kuh groß zu machen und zu verwerten, tatsächlich für meinen meine Lebenserhaltung dann nutze, wenn ich das is. Und 90% verwandeln sich in Luft oder andere Schadstoffe oder sonstiges.
Ja.
Weil das weiß ich jetzt im intellektuellen Kopf. Nichtsdestotrotz sitze ich hier gerne mit dir und esse gerne mit.
Wir essen Schwein, das
aber
das ist noch viel verbönter.
Ist noch schlimmer als das Rind.
Das
ja.
ist echt böse.
Also diese Sachen
gehen
nicht über den Kopf,
wir
oder?
Wir nehmen jetzt übrigens wieder einen Happen. Also
die gehen nicht über den Kopf, glaube ich.
Gut.
Oder? Geht das?
Ja,
kann man das über den Kopf machen?
Also ich würde sagen, oh ja, es sollte auch über den Kopf gehen. Wüsste ich jetzt, dass das Schwein ist aus einer großindustriellen Produktion, würde ich sagen, weißt du was? Ist selber. Ich werde da nichts in den Weg legen.
Tatsächlich.
Iss es und ich erzähle ein bisschen was über industrielle Schweinehaltung, während du das auffrisst.
Ja, bitte.
Sicher. Deutscher Schweinezüchterverband, der erzählt, wir müssen effizienter werden, noch mehr Schweine auf noch weniger Raum, um die Welt zu ernähren. Die glauben wirklich oder geben vor, dass sie den Schweinezüchtern sagen, nur so können wir die Welt ernähren. Ich meine, wie blöd kann man sein? Jetzt abgesehen davon, dass es einfach Religionen gibt, die sagen, wir wollen überhaupt kein Schwein essen. Dass sie es im Abflauen, statt dass sie denen sagen, Leute, wir müssen schauen, dass ihr mehr pro Schwein bekommt und die dafür aber ordentlich haltet, dann haben wir eine gewisse Zukunft. Genau das Gegenteil passiert. Warum? Weil sie natürlich mit der Industrie im Backel sind. Und Schweine werden so gehalten, teilweise, dass sie übereinander fast stehen. Das sind Tiere, die Platz brauchen, die einen eigenen Platz brauchen, um zu schlafen, einen eigenen Platz, um zu spielen, einen eigenen Platz, um auch zu scheißen. Und das dürfen die dort alles auf einem Quadratmeter tun, weil sie leben eh nicht lang, werden maximal gezüchtet mit Hochleistungsfutter und dann werden sie halt geschlachtet. Und zwar so, dass es möglichst billig ist, sowohl das Schlachten als auch das Aufziehen, als auch das Verwerten. Und that's it. Und sowas will ich nicht essen.
Ich war einmal im
Burgenland
in einer modernen, unter Anführungszeichen, Schweinezucht. Die ist in die Erde eingegraben worden, über 3 Stockwerke. Und die Schweindeln sind in einer wendeltreppenartigen Stall. Unten als Ferkel reingeworfen worden. Und oben sind sie bereits dann geschlachtet worden. Und der Prozess des Raufgehens und des Rauftransportierens hat sich größer machen
gemacht. Das klingt wie ein Science-Fiction-Buch irgendwie. Wie
Nicht Science-Fiction, habe ich gesehen. Ist vorgestellt worden als die modernste Form. auch noch unter der Erde, damit das Fleisch hell bleibt, weil die Konsumenten wollen kein dunkles Fleisch.
Und dann verstehe ich aber Tierrechtsaktivisten plötzlich schon. Also mich nerven solche Aktionen, wie dass da Schweinebauern das nicht besser wissen, da irgendwie überfallst und alles Mögliche. Aber wenn ich sowas her, sage ich da, da bin ich halt schon sehr nah dran, dass ich sage, da sollte man mal was richtig ausstellen.
Hast du uns ein Stück aus deinem Buch?
Ja, bevor wir jetzt ungesetzlich werden. Ja, okay.
Ja, ja. Wir rufen nicht auf, dass diese Sachen
passiert. Nein, eh nicht. Aber ich sage, ich fange es an zu verstehen, weil da kriegst du schon ein Haus.
Ich auch.
Weil du einfach denkst, hey, kapieren die nicht, dass Tiere irgendwie mit Lebewesen sind? Also jetzt ganz normal. Wer hat nie einen Hund, eine Katz gehabt, sonst was? Weiß doch, das ist nicht irgendwie ein Gegenstand, sondern das ist ein Wesen, das Gefühle hat.
Ja, das ist dahinter.
Ob du das jetzt vermenschlichst oder nicht, mein Gott.
Na, du hast aber die Philosophie immer dahinter, dass der Stärkere den Schwächeren
das ist aber deppert, weil vielleicht bin ich ja gar nicht die Stärkste. Hey, das Nächste könnte ich auch dran kommen. Ich meine, ich bin nicht so schwach, aber
Ich habe immer den Verdacht, das ist eine Grundverhaltensweise. Ja. Und deswegen, wenn ein Viech schwächer ist als wir, dann können wir dem vorschreiben, was
eben,
wir tun.
Da wäre eben alles sehr vorsichtig, nicht. Weil da könnten welche von uns dann auch mal drankommen. Es gibt übrigens einen anderen
Veganen. Deswegen, glaube ich, kommen sie immer wieder dran.
Da ist das ein Thema. Also, ja,
ja. Mhm. Aber der ist nicht von dir.
Nein, der ist nicht von mir.
Wir hören jetzt ein Stück von Eva Rossmann, Gut, aber tot, ein Mira Walensky-Krimi, erschienen im Folio Verlag.
Und zwar gleich den Anfang. Dazu muss man sagen, ich habe vor 10 Jahren einen Krimi geschrieben, da ging es vor allem um die Weinproduktion, Wein und Tod. Da kam eine 16-jährige Tochter eines Winzers vor, der ist gestorben, erschossen von einem Hochstand aus und sie hat gesagt, sie übernimmt den Betrieb, hundertprozentig. Und sie hat es geschafft. Die ist jetzt Jungwinzerin, 26, macht das Weingut Berthold gemeinsam mit ihrer Mutter Eva, eine gute Freundin der Mira. Und die Martina ruft die Mira an und sagt, sie muss dringend nach Trebandorf ins Weinviertel kommen. So fängt das Ganze an. Mörderin. Rote Blockbuchstaben auf dem weißen Tor. Das R etwas verronnen wie eine Blutspur, die sich nicht stoppen ließ. Ein Femezeichen. Eine Drohung. Da passiert noch was. Ich denke, es ärgere mich darüber und sage zu Martina, immerhin haben sie die weibliche Form verwendet. Martina starrt mich empört an, weil sie ja so korrekt sind, die wirklich Guten. Nur seltsam, dass sie dann mit Blut schreiben, wo sie nicht einmal Milch trinken, um den armen Tieren nichts wegzunehmen. Vielleicht ist es Menschenblut. Es sollte nach einem Witz klingen, nach etwas, das dem Ganzen diese eigenartige Dramatik nimmt. Es gelingt mir nicht. V-Punkt, A-Punkt, was bedeutet das? Ich zeige auf die beiden Buchstaben unter der Anklage. Die sind so feig, dass sie nicht einmal sagen, was das heißen soll. Vegane Anarchie angeblich oder Victory Animal oder sonst was. Vegane Arschlöcher, sagt Viktor. Wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen, jetzt ist Schluss. Die können nicht einfach hergehen und das Tor anschmieren und... Du solltest es einfach abwaschen. Ich kratze am Punkt des Rufzeichens. Das wird Farbe sein, geht ziemlich leicht runter. Es riecht nicht nach Farbe und es sieht auch nicht wie Farbe aus. Und... Warum schreiben Sie Mörderin auf euer Tor? Weil für Sie alle Mörder sind, die Tiere essen. Müsste da nicht auf fast jedem Tor in Trebandorf Mörder stehen? Was soll das? Das klingt, als würdest du zu ihnen halten. Ich habe dich geholt, damit du etwas darüber schreibst. Wäre doch eine spannende Geschichte fürs Magazin, damit klar wird, was das für Leute sind. Die werden immer radikaler. Letzte Woche haben sich Aktivisten in San Daniele in Käfige gesperrt, um gegen die Prosciutto-Produktion zu protestieren. Und in Süditalien sind welche aufgetaucht, die haben Transparente mit weißer Scheiße vor einer Büffelmozzarella-Produktion entrollt. Vor den Zoos in Schönbrunn und in Berlin haben sie Flugblätter verteilt. Keine Gefängnisse für Tiere. Warum hat die Giraffe lebenslänglich? Was hat der König der Tiere verbrochen? All sowas. Auf den S-Bahn-Tiergarten vom Zotter haben sie gesprüht, wer Tiere isst, ist selbst ein Schwein. Blöder geht's nicht. Weil ist Schwein jetzt doch ein Schimpfwort? Wo sie alle Tiere lieben, abgesehen davon, dass der sogar vegane Schokolade im Programm hat. Und dann die radikalen Veganer- und Tierschützerseiten im Internet, die missbrauchen Gräuelfotos, um uns Bauern anzugreifen. Du bist Winzerin, ihr haltet keine Tiere. Eben, und trotzdem schmieren sie Mörderin auf unser Tor. Warum gerade auf euers? Weil sie so sind. Unser Wein ist eigentlich sogar vegan, weil wir nicht mit Eiweißschönung arbeiten. Die Gelatine, die wir beim Flottieren verwenden, wird abgesät. Ich lasse mir nicht gefallen, dass wir Bauern niedergemacht werden. Bist du in die Politik gegangen? Als Bauernvertreterin? Eva hat mir nichts davon erzählt. Bin ich nicht. Die tun doch ohnehin nichts für uns. Also müssen wir es selber machen. Deswegen haben wir die Landsleute gegründet. Und das ist was? Ein Zusammenschluss junger Bäuerinnen und Bauern. Ich bin sowas wie ihre Sprecherin. Wir haben vor kurzem ein Jahrgangstreffen der Fachschule gehabt. Da haben wir über die Veganer und ihre Aktionen geredet. Gegen Viktor haben sie einen regelrechten Shitstorm im Netz gemacht. Gemeinsam mit ein paar Idioten aus seinem Dorf, die aufs Land gezogen sind und sich jetzt darüber aufregen, dass Schweinemist stinkt. Und da habe ich gesagt, dass wir uns wehren müssen. Was die können, können wir schon lang. Landsleute klingt nach Heimat, Blut und Boden irgendwie ziemlich retro. Rechts? Sicher nicht. Wir sind weder blöd noch dumpf. Die anderen kenne ich nicht. Du bist jedenfalls nicht blöd. Umso mehr frage ich mich, Landsleute ist super. Wir sind Leute vom Land und wir lassen uns nicht dumm anreden. Wir stehen dazu, Bauern zu sein und wir stehen zu unserem Land. Was ist daran schlecht? Gar nichts. Also, es wird Zeit, dass man den ganzen Mief vergisst. Die Geschichte ist ein Teil von uns. Das, was Väter und Großmütter getan und erlebt haben, kann man nicht einfach vergessen. Ja eh. Und weil wir eine Geschichte haben, heißen wir Landsleute. Anders als die veganen Analphabeten oder Alkoholiker oder Anarchisten oder Animalisten oder wie immer, die nicht einmal sagen, wie sie wirklich heißen. Die haben keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das machen wir ihnen klar. Wie nennen sie sich auf ihrer Homepage? Die haben keine. Zumindest haben wir keine gefunden, auch nichts auf Facebook. Aber sie sind verbunden mit diversen veganen Vereinsmeiern und Tierrechtlern und so weiter. Einzelpersonen, oft mit Nicknames, die dann auch mit V. A. unterschreiben. Victor war völlig fertig. Sie haben irgendwie rausgefunden, dass ihn seine Freundin verlassen hat. Sie haben ihn auf Facebook verspottet. Wahrscheinlich hat sie von seinem Sauschädel genug gehabt. Echt tief. Noch dazu, wo ihn das mit seiner Freundin sehr getroffen hat. Besonders attraktiv ist er nämlich nicht und auch sonst eher ein Stiller. Hat lang gedauert, bis er eine gefunden hat. Und die ist jetzt mit einem Veganer unterwegs? Ach wo, ich glaube, ihr neuer Freund ist Baggerfahrer. Victor wollte nicht darüber reden. Dem geht's dreckig genug. Sein Vater ist gestorben und hat ihm jede Menge Schulden hinterlassen. Die Schweinemast bringt nicht mehr viel ein. Die einzige Chance ist zu wachsen und die Effizienz zu steigern, sagen die Berater. Das heißt natürlich investieren. Er ist einer von den Bauern, deren Grund eigentlich den Banken gehört. Aber das ist den superguten Tierfreunden egal. Ist ja nur ein Mensch. So richtig toll finde ich Massentierhaltung auch nicht. Glaubst du ich? Aber von heute auf morgen aussteigen ist schwer. Ganz abgesehen davon, Bernhard haben sie auch bedroht und der ist Biobauer. Mit Mangalitzer Schweinen, die jede Menge Platz im Freien haben. Es reicht, dass er sie irgendwann schlachtet. Schick mir den Link. Ich sehe mir den Shitstorm an. Martina deutet auf die großen, dunkelroten Buchstaben auf dem Tor. Blut. Ich sage dir, das ist Blut.
Ja, es stellt sich dann heraus, dass es doch nicht richtiges Blut war.
Sondern nur fast
richtiges Blut. Aber es dramatisiert die Sache schon sehr. Wie gesagt, ein Kriminalroman lebt ja davon, dass man nicht am Anfang schon weiß, wie das Ende vor sich geht.
Es sollte so sein im Allgemeinen,
also
ja.
Also zumindest
im Fernsehen. Also du erzählst den verkehrt herum, das geht auch.
Naja, im Fernsehen ist es schon eher so, wenn ich mir da ein Krimi anschaue, dann will ich nicht schon nach der ersten 10 Minuten wissen, wie es denn ausgeht. Wenn das der Fall ist, denke ich mir immer, na, das ist ein schwaches Buch.
Das ist richtig.
Da gibt es schon einige Wendungen und die Leserin muss darauf gefasst sein, dass nicht alles nur die geraden Wege geht. Und gleichzeitig servierst du den Leuten so nebenbei Einstellungen, Positionen im Umgang mit den Lebensmitteln, ne?
Ja, ich habe das Thema einfach recherchiert und ich glaube, es kommen ja auch diese Gnadenhöfe vor. Das ist so ein Strang, wo die armen, alten und kranken Tiere gerettet werden und die halt auch ganz schön viel Spendengelder kriegen. Nicht? Jetzt bin ich eh nicht dafür, dass man jedes Tier umbringt, wenn es nicht mehr effizient ist, alles andere als das. Aber es gibt natürlich schon ein entwickeltes Unternehmertum, sagen wir in dem Zusammenhang, nicht? Und es gibt natürlich auch alte Murteln, die ihr Geld viel lieber dann den armen, alten, einsamen Tierchen schenken als ihren Enkeln zum Beispiel. Und da kann man schon gezielt was dafür tun.
Ja, es gibt
das auch, kommt halt auch vor. Mit Tier heißen die bei mir, diese Gnadenhöfe. Ja. Erfunden von der Vanessa Frey, einem ehemaligen Topmodel, das jetzt so die
noch
Heilige der Tiere
rein.
Ist.
Meine Tochter ist auch so Gnadenhofhalterin, aber kriegt keine Spendengelder, sondern arbeitet dafür.
Naja, wenn man sich mal ein paar Viecher kümmert, um die sich sonst niemand kümmert, finde ich das ja sehr sympathisch.
Es läuten schon die Leute bei mir im Bau an und fragen, ob es nicht
noch
wieder
ein Hamster,
eine Schlange
ein dreibeinigen
oder
Hamster willst,
eine
ein bisschen
Schlange
hascht.
Oder sowas. Nicht, ne?
Schlange?
Na,
oh Gott.
Na klar, unlängst habe ich jetzt Mutterl da gestanden. Ist denn die Marie nicht da? Wir haben jetzt, der Sohn ist ausgezogen und die Schlange ist da geblieben. Und
ja,
jetzt,
der hat schon gewusst, was er macht.
Ja, genau, ich habe das auch da. Aber ich habe ja keine Gnade gehabt und habe gesagt, nein, sie ist nicht
nachschicken da. In einem Backel, das geht schon.
Okay, also, heute eher Zeit. Okay, Sie hörten Eva Rossmann mit Auszug aus dem Buch Gut, aber tot, ein Mira Valensky-Krimi, erschienen wie immer bei Folio. Und dazu kann man nur gute Unterhaltung wünschen und einen guten Magen, denn einige der Szenen sind nicht so einfach zu verdauen, wie sie vielleicht im ersten Moment. Wir wenden uns wieder dem Met zu und wir wünschen gute Unterhaltung. Danke fürs Kommen.
Aber gerne.
Radio Dreigland zwischen den Jahren. Montags bis freitags hört ihr jeweils um 12 Uhr und um 18 Uhr eine Stunde lang Literradio. Aufnahmen von der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse. Bis zum 6. Januar. Herzlichen Dank an das österreichische Literradio-Team.
Literatur. 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 Literatur.